Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend.
Ansonsten ist es so, dass ich Ihnen versichern kann, dass wir den Haushalt in diesem Monat im Bundeskabinett beschließen werden, wie geplant.
Bundeskanzler Olaf Scholz heute im Rahmen der sogenannten Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. Noch in diesem Monat also soll das Bundeskabinett über den ampelintern umkämpften Haushaltsentwurf 2025 abstimmen, bevor er dann nach der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden soll. Außerdem soll es den bereits angekündigten Wachstumsturbo geben. Zu mehr Details hat sich Kanzler Scholz nicht hinreißen lassen. Die Verhandlungen hinter den Kulissen laufen weiter auf Hochtouren. Am Freitag soll die SPD-Fraktion über die Grundzüge unterrichtet werden, bevor die Abgeordneten dann in die Sommerpause geschickt werden. Wir berichten. Außerdem, die Bundesregierung verabschiedet ihren ersten Bericht zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Wir sprechen darüber mit dem Sozialmediziner und Buchautor Gerhard Trabert. Und der Doppeltorschütze der türkischen Nationalmannschaft, Merih Demiral, steht in der Kritik. Nach seinem zweiten Tor im Achtelfinale gegen Österreich hatte er den sogenannten Wolfsgruß gezeigt, Erkennungszeichen der rechtsextremen grauen Wölfe. Die Demiral selbst sieht da einen anderen Kontext.
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Der türkische Nationalspieler Merih Demiral, die UEFA hat heute Ermittlungen eingeleitet, möglich, dass er für das Viertelfinale gesperrt wird. Innenministerin Faeser meint, solche Gesten hätten in deutschen Fußballstadien nichts zu suchen. Und Ankara bestellte unterdessen den deutschen Botschafter ein. Beginnen wollen wir aber in den USA. Hier sitzt der Schock bei den Demokraten über das desaströse Erscheinungsbild von Joe Biden beim TV-Duell mit Donald Trump noch tief. Biden selbst begründete seine schlechte Performance ja mit einigen Auslandsreisen zum D-Day nach Frankreich zum Beispiel und zum G7-Treffen nach Italien. Und doch, Ralf Borchert in Washington meldet die New York Times heute, Biden habe einem Vertrauten gesagt, er prüfe, ob er im Rennen um die Präsidentschaft bleiben sollte.
Ja, allerdings hat das Weiße Haus diese Meldung der New York Times umgehend dementiert. Absolutely false, absolut falsch, sagten gleich zwei Sprecher. Einer aus dem Weißen Haus, einer aus der Wahlkampfzentrale von Joe Biden und Kamala Harris. Und auch die Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre, die sich wieder mehr als eine Stunde nur zu dieser Frage äußern musste bei der Pressekonferenz im Weißen Haus zur Frage, denkt Joe Biden tatsächlich darüber nach aufzuhören, hat klargestellt, Biden will weitermachen. So heißt es jedenfalls offiziell aus dem Weißen Haus.
Was soll er denn gesagt haben, diesen Vertrauten? Was schreibt da die New York Times?
Die New York Times schreibt, dass er einem Vertrauten gesagt habe, er wolle in den nächsten Tagen darüber nachdenken, ob er weitermachen wolle. Es ist so, dass das Weiße Haus schon gestern in den letzten Tagen angekündigt hat, dass Joe Biden nach dem eindeutig misslungenen TV-Duell-Auftritt in die Offensive gehen will, dass er mehrere Interviews geben will, dass er Wahlkampfveranstaltungen durchführen will, dass er eine ausführliche Pressekonferenz in der nächsten Woche während der Zeit des NATO-Gipfels hier in Washington, wo er ja wiederum Staats- und Regierungschefs auch empfängt, geben will. Also, dass er zeigen will, auch der Öffentlichkeit, das war ein einmaliger sozusagen Patzer, Ausrutscher, dieses TV-Duell. Ich habe noch die Kraft, ich bin noch fit genug. Also es scheint mir darauf hinauszulaufen, dass es noch einmal einen wirklichen offensiven Versuch gibt, mehrere Tage lang, möglicherweise eine Woche, 10 Tage lang, der Öffentlichkeit in den USA zu zeigen, dass Biden fit genug ist. Und das ist natürlich ein Risiko, denn wenn ihm nochmal solche Auftritte passieren sollten, wird es schwierig. Aber es ist aus Sicht Bidens und seiner engsten Berater, auch seiner Ehefrau, die sehr wichtig ist offenbar, auch noch einmal die Chance zu zeigen, das war nur ein Patzer, ich kann es noch.
Also eine kommunikative Offensive auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Weißen Hauses, wie man hört, und gegenüber den Demokraten ja auch, selbst intern. Wie steht's denn um die Umfragewerte für Biden und um die Unterstützung seiner Parteikollegen?
Die Umfragewerte sind nach der TV-Debatte nach unten gegangen. Es gibt wie immer verschiedene Umfragen, es gibt Fehlermargen, aber auch das Weiße Haus kann nicht abstreiten, dass im Schnitt der Umfragen die Werte schlechter geworden sind, dass also Stand jetzt Donald Trump deutlich bessere Chancen hat als Joe Biden, die Wahl am 5. November zu gewinnen. Und auch in der Partei, der Druck im Kessel ist gestiegen in den letzten Tagen, das lässt sich nicht abstreiten. Es gab gestern einen ersten Abgeordneten aus dem Kongress, einen Abgeordneten aus Texas, nicht besonders prominent, Doggett mit Nachnamen, der als erster offen gesagt hat, Joe Biden müsse zurücktreten, er müsse von sich aus aufgeben, es brauche eine alternative Kandidatin, einen Kandidaten. Die Parteiprominenz hält noch zu Biden, durch die Bank. Auch diejenigen, die als Ersatzkandidatin, Kandidaten in Frage kämen. Aber hinter den Kulissen, das ist der Eindruck, brodelt es gewaltig. Noch ist es so, dass die Prominenz Biden stützt. Wie lange das noch so ist? Fragezeichen.
Ganz kurz zum Abschluss, Ralf Borchert, was denken Sie, kann das Joe Biden durchhalten?
Mein Gefühl war bis gestern, sage ich ganz offen, 60-40, ja, er hält durch. Heute hat sich das gedreht. Ich rechne im Moment eher damit, dass er es nicht schaffen wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir doch noch eine völlig neue Ausgangssituation in diesem Wahlkampf bekommen in diesem Sommer, dass die Wahrscheinlichkeit steigt.
Also, das wird sehr interessant werden in den nächsten Tagen und Wochen zu beobachten. Live aus Washington war das Ralf Borchert. Schönen Dank. Wir gehen jetzt Inland. Heute ist ja der 3. Juli und eigentlich wollten Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner bis heute zumindest die Eckpunkte für den Haushalt 2025 fertig haben. Doch die schwierigen Verhandlungen, die ziehen sich hin. Als neuer Termin für das Kabinett wird jetzt der 17. Juli genannt. Gut möglich aber, dass am Freitag mehr Klarheit herrscht. Denn heute stellte sich Scholz erstmal einer Befragung durch den Bundestag. Allerdings blieb auch er hier recht zurückhaltend. Jörg Münchenberg.
So richtig ließ sich der Kanzler bei der Regierungsbefragung im Bundestag heute nicht aus der Reserve locken. Ja, das Kabinett werde den Haushalt noch im Juli verabschieden, sagte Olaf Scholz auf die Frage von CDU-Fraktionsvize Matthias Mittelberg, ohne sich freilich auf den in Aussicht gestellten 17. Juli festlegen zu wollen. Und auch bei den konkreten Sparbeschlüssen und Maßnahmen blieb der Kanzler nur allgemein.
Und darum, glaube ich, geht es genau um diese drei Fragen. Übrigens auch, wenn die Bundesregierung jetzt auf den letzten Metern berät über den Haushalt, den sie diesem Parlament vorschlägt, für das nächste Jahr. Auch das sind dann die klaren Kriterien, um die das geht. Sicherheit, Wachstum und Zusammenhalt für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass uns das auch gelingen wird.
Inzwischen gibt es allerdings immer mehr Hinweise, dass zumindest die Leitlinien für den Haushalt 2025 bis zum Freitag feststehen könnten. Nach monatelangen Beratungen zwischen Kanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die SPD-Fraktion hat bereits zu einer Sondersitzung um 7 Uhr für Freitag früh geladen. Dann dürfte es auch um das in Aussicht gestellte sogenannte Dynamisierungspaket für die Wirtschaft gehen, das der Kanzler ebenfalls im Bundestag heute erneut angekündigt hat.
Es ist wichtig, dass wir jetzt aber nicht innehalten, sondern dafür Sorge tragen, dass wir die Möglichkeiten auch weiter verbessern. Ich habe in der Regierungserklärung hier im Bundestag einen Wachstumsturbo angekündigt und will Ihnen deshalb sagen, genau daran arbeitet die Regierung in diesem Moment und zusammen mit dem Haushalt wollen wir genau einen solchen Wachstumsturbo auch vorstellen.
Zumindest die Opposition war von den Antworten des Kanzlers nicht überzeugt. Im Gegenteil. Fragesteller Matthias Mittelberg von der Union reagierte auf die Einlassungen des Kanzlers in für eine Regierungsbefragung ungewöhnlich scharfen Worten.
Sie sollten hier Rede und Antwort stehen im Parlament und Rechtfertigung abgeben gegenüber dem Parlament. Es ist schon schlimm genug, dass wir alle diese Dinge immer nur aus Zeitungslektüre erfahren. Das sage ich ganz offen. Ich finde das einen unmöglichen Umgang mit dem Parlament, das am Ende diesen Haushalt ja auch noch beraten muss. So ein Haushalt hat ein paar tausend Seiten. Also so geht es nicht.
Olaf Scholz zeigte sich wiederum unbeeindruckt. Das Parlament wird im Herbst noch ausreichend Zeit haben, den Etat zu beraten, der jedoch erst einmal vom Kabinett formal beschlossen werden muss. Immerhin sind offenbar die meisten Streitpunkte bei den Einzeletats abgeräumt. Zuletzt war die Finanzierungslücke noch auf rund 10 Milliarden Euro veranschlagt worden. Gleichzeitig soll es aber auch beim Klima- und Transformationsfonds, aus dem wiederum zentrale klimapolitische Vorhaben der Ampel finanziert werden, noch eine Lücke geben. Dennoch appellierte heute auch Wirtschaftsminister Habeck an die Koalitionspartner.
Dass es 25 schwer wird, das kann ja niemanden überraschen, das wussten wir vorher. Neben den Haushaltsberatungen sind ja weitere Prozesse gelaufen, das sogenannte Dynamisierungspaket. Es wäre wirklich schade, wenn das verzögert oder möglicherweise gar nicht käme. Da ist wirklich viel gute Arbeit geleistet worden. Und insofern kann ich nur sagen, dass Vorfestlegungen da nicht helfen. Wir müssen das Ding jetzt festnageln. Das, glaube ich, ist der politische Auftrag.
Wobei sich an den Grundkonfliktlinien innerhalb der Ampel natürlich nichts geändert hat. Die SPD-Bundestagsfraktion favorisiert weiterhin eine Aussetzung der Schuldenbremse oder aber die Auflegung eines neuen Sondervermögens, was wiederum die FDP kategorisch ablehnt. Insofern ist auch durchaus vorstellbar, dass die angestrebte Einigung im Haushaltsstreit über die Woche hinaus noch einmal vertagt werden muss.
Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen, das ist ein Ziel, das das Grundgesetz Bund und Ländern vorgibt, wobei die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewusst von gleichwertigen Lebensverhältnissen sprachen und nicht von gleichen, denn ganz gleich werden sie niemals sein können. Heute verabschiedete das Bundeskabinett den ersten Bericht zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und der enthielt eine für viele vielleicht durchaus überraschende Botschaft. Bianca Schwarz.
Dass die Realität und die gefühlte Wahrheit nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen, eine Binsenweisheit. Aber eine bedeutsame, wenn es um die gefühlte und die tatsächliche Situation eines ganzen Landes geht. Dazu gibt es jetzt mit dem Gleichwertigkeitsbericht zum ersten Mal eine exakte Datenlage. Ein Beispiel. Die Menschen in Bayern fühlen sich ziemlich zufrieden, wenn man sie danach fragt, wie gut ausgebaut ihre Kinderbetreuung ist. Aber real sagen die Zahlen laut Vizekanzler Habeck:
Sie sehen, dass die Kinderbetreuung in diesen beiden Bundesländern nicht so dolle ist. Aber die Zufriedenheit ist entgegen der Daten deutlich höher. Also die Bayern sind zufriedener mit ihrer Kinderbetreuung, obwohl sie eine ziemlich schwach ausgebaute Betreuungsinfrastruktur haben.
Die Ministerien von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD haben für den ersten Gleichwertigkeitsbericht eng zusammengearbeitet. Das Ziel laut Faeser: möglichst gleiche Chancen und Bedingungen für alle.
Ob Sie gerne auf dem Land wohnen wollen, in kleinen Städten, in strukturschwachen Gebieten, weil es dort schöner ist, weil Sie eine Ansicht haben, dass ihre Kinder dort im ländlichen Raum besser aufwachsen können oder aus was für Gründen sich Menschen auch immer dafür entscheiden. Man soll eben überall in Deutschland gut leben können. Das ist für mich Heimatpolitik.
Für den Gleichwertigkeitsbericht kommen zwei Datenerfassungen zusammen. Ein Teil der Daten lag quasi schon vor, zum Beispiel wenn es um die Kita-Versorgung geht, um Wohnkosten oder Sozialleistungsbezüge. Statistiken dazu gibt es bei den Ämtern und Ministerien ohnehin. Für den Gleichwertigkeitsbericht hat man sie neu ausgewertet. Der andere Teil behandelt die Gesellschaft als solche und wie die Menschen sie wahrnehmen und empfinden. Diese Informationen wurden größtenteils erfragt. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland? Wo geht es ihnen besonders gut, wo eher schlecht? Und was ist der Grund dafür? Das Ergebnis? Es geht insgesamt betrachtet bergauf.
Der Bericht erzählt eine Geschichte von einer positiven Angleichung nach oben, dass die Regionen, die nicht so eine starke, jetzt vor allem wirtschaftliche Basis haben, aufholen, aufschließen zu den stärkeren Regionen.
Der Gleichwertigkeitsbericht soll in der Zukunft eine Grundlage sein für politische Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, werden die richtigen Regionen wirtschaftlich gefördert oder versickern die Fördermillionen ohne großen Effekt. Insgesamt gibt es 19 Förderprogramme für strukturschwache Regionen.
Und man muss sagen, dass die Zielgenauigkeit erstaunlich hoch ist. Sie sehen es hier, die Fördermittel, die pro Einwohner in die Region gegangen sind. Und Sie sehen, dass diese relativ deckungsgleich ist mit den tatsächlich zu fördernden Gebieten.
Ein paar große Probleme offenbart dieser Bericht aber auch. Beispiel: demografischer Wandel. Gerade viele junge Leute ziehen weg aus strukturschwachen Regionen. Bundesinnenministerin Faeser gibt ein Beispiel, wie die Politik versucht, gegenzusteuern, indem sie Behörden oder Forschungseinrichtungen des Bundes gezielt in eher schwachen Regionen ansiedelt.
Besonders im Blick haben wir dabei die kleineren und mittelgroßen Orte, Städte zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Gerade in Ostdeutschland. Wir wollen, dass dort attraktive Arbeitsplätze entstehen, in zum Beispiel dem ehemaligen Kohlerevier in der Lausitz.
Gut ausgebildete Menschen sollen in ihrer Heimat bleiben oder zurückkehren können. Das ist das Ziel. Künftig sollen die Unterschiede der Regionen auch als ihre Stärken betrachtet werden können, weil sie nicht in allem gleich sein sollen, aber in Sachen Lebensqualität zumindest gleichwertig.
Soweit der Bericht von Bianca Schwarz. Und live am Deutschlandfunk-Telefon ist jetzt Gerhard Trabert. Er ist Arzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin, Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie, Buchautor. 2022 trat er bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten als parteiloser Kandidat für die Linke an. Ebenso bei der Europawahl in diesem Jahr, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Guten Abend, Herr Trabert.
Guten Abend, Herr Heckmann.
Einigkeit und Recht und Freiheit, so heißt die deutsche Hymne. Ja, sind wir 30 Jahre nach der friedlichen Revolution jetzt doch auf dem Weg dorthin?
Also prinzipiell ist es ja gut und ein sehr gutes Zeichen, dass man eine Gleichwertigkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Das zeigt ja und das lässt hoffen, dass die Politik immer noch daran interessiert ist, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland angeglichen werden, gleichwertig. Ich benutze sehr gern auch den Begriff gleichwürdig gestaltet werden. Aber wenn man sich die Studie genau anschaut, dann fällt natürlich schon auf, dass drei zentrale Themen, dass es da keine positive Entwicklung gibt. Und das ist Gesundheit, das ist Wohnen und das ist der öffentliche Nahverkehr. Und das macht mir doch sehr, gibt mir sehr zu denken, weil gerade Gesundheit ist ja was ganz Elementares, genauso wie Wohnen. Mhm. Und wir haben beim Thema Gesundheit immer weniger Kliniken, wir haben wenig Geburtskliniken, wir haben gerade im ländlichen Bereich große Anfahrtswege zu Kliniken. Und das ist ein ganz großes Problem und das muss angegangen werden.
Sie haben drei Punkte genannt, wo die Unzufriedenheit eher groß ist, aber man muss trotzdem festhalten, in dem Bericht ist ja auch festgehalten, dass in 27 von 38 Bereichen die Unterschiede zwischen den Regionen kleiner geworden sind. Beispiel Lebenserwartung, Beispiel Arbeitslosenquote, auch die beim kommunalen Steueraufkommen ist es zu verzeichnen. Und zwei Drittel der Befragten sind mit der derzeitigen Lebenssituation eher oder ganz und gar zufrieden. Sind wir in Deutschland also dann doch geneigt, leicht zu sagen, das Glas ist nicht halb voll, sondern halb leer?
Ja, da gebe ich Ihnen schon recht, dass wir doch sehr kritisch sind und vielleicht auch manchmal etwas zu pessimistisch. Aber dennoch ist es einfach ein Fakt, dass in unserer Gesellschaft die Schere halt immer mehr auseinandergeht, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch abgehängt sind und die eben nicht davon partizipieren können, auch gerade was die Lebenserwartung angeht. Da muss man genau auch die Personengruppen identifizieren.
Aber wo sind die vor allem, die Abgehängten?
Ja, die sind im Osten, ja, in Ostdeutschland. Ich war ja jetzt im Rahmen, Sie haben es vorhin erwähnt, dieses Europa-Wahlkampfes auch viel im Osten gewesen. Und dort komme ich immer wieder gespiegelt, einmal das Thema Gesundheitsversorgung, dass Kliniken schließen, dass es sehr lange dauert, bis der Notarzt kommt, bis man in einer Geburtsklinik ist, dass wohnnahe stationäre Versorgungsmöglichkeiten wegfallen. Das ist ein großes Thema. In städtischen Regionen ist es ein bezahlbarer Wohnraum. Ja, und da muss etwas geschehen. Aber insgesamt, wir müssen, glaube ich, auch, ja, wir müssen wieder mehr Optimismus auch aufbringen, um etwas zu verändern. Ja, und da ist natürlich die Ampelkoalition nicht unbedingt die politische Koalition, die Optimismus.
Das würde die Ampelregierung natürlich anders sehen. Kommen wir auch gleich nochmal drauf, was sich verändern sollte. Aber vielleicht nochmal zu der Frage Spaltung zwischen Ost und West. Kann man von so einer Spaltung eigentlich reden? Denn die Befunde sind ja teilweise ja so, dass es auch im Westen natürlich abgehängte Regionen gibt. Also diese Vorstellung Ost gegen West, ist das nicht überholt?
Also es ist bedingt überholt. Ich finde auch, man muss genau hinschauen, auch im Ruhrgebiet gibt es eine sehr hohe Armutsquote und wir haben zum Beispiel im Osten wesentlich mehr Kita- und Kika-Plätze. Dort ist diese Versorgung wesentlich besser vorhanden, das muss man einfach konstatieren. Und in Bayern ist zum Beispiel dort die Situation schlechter, obwohl in Bayern die Menschen es positiver einschätzen, als dass die Situation real ist. Das sind natürlich auch Phänomene, ich bin kein Psychologe, aber da muss man auch immer noch mal genau hinschauen, was macht das mit den Menschen?
Zeigt das vielleicht auch, Herr Trabert, wenn ich da noch mal einhake, zeigt das aber vielleicht auch, dass die Lage teilweise doch besser ist als die Stimmung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nicht wirklich eine Antwort und ich möchte auch jetzt noch nicht vorschnell darauf antworten. Die Situation ist für viele Menschen immer noch sehr prekär und viele werden immer noch zu wenig gesehen von der Politik. Gerade wenn ich die Diskussion zum Bürgergeld höre und jetzt die Ideen, Bürgergeld zu senken. Das Bürgergeld ist viel zu niedrig und lässt eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben gar nicht zu. Aber es gibt natürlich auch Entwicklungen, die positiv sind. Man muss beides sehen. Man darf nicht dogmatisch sein, ja, aber ich bin derjenige, der besonders eben auf die Menschen schaut, die nicht so sehr von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren.
Und da gibt es aber jetzt mittlerweile vermehrt Stimmen, die sagen, wir müssen nicht nur auf die hören, die sagen, das Bürgergeld ist zu gering, sondern auf die hören, die gerade eben nicht mehr Bezieher von Bürgergeld sind, ein bisschen mehr sozusagen verdienen und sich sagen, der Unterschied zwischen dem, was ich verdiene und den Bürgergeldempfängern ist viel zu gering.
Also da möchte ich entschieden widersprechen. Es gibt viele Untersuchungen, die eindeutig zeigen, dass Menschen, die einen Job haben, wesentlich mehr verdienen. Und wenn darüber diskutiert wird, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass der Mindestlohn erhöht werden muss. Aber ich möchte Ihnen nur ein Beispiel geben. Mhm, wenn ich Bürgergeldbezieher bin und habe eine 5-jährige Tochter, dann bekomme ich für diese Tochter, für dieses Kind pro Tag 3,52 € für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und alle ernährungswissenschaftlichen Expertisen sagen, davon kann kein Kind gesund ernährt werden. Also das ist wirklich eine strukturelle Benachteiligung. Und da habe ich immer wieder das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, da gibt es viele Hinweise, dass die Politik zu weit weg entfernt ist von der Lebensrealität dieser Menschen und gar nicht mehr nachvollziehen kann, was es bedeutet, mit diesem Bürgergeld leben zu müssen.
Gerd Trabert war das live hier im Deutschlandfunk, Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie, Buchautor. Herr Trabert, danke, dass Sie sich an Ihrem Geburtstag die Zeit genommen haben und herzlichen Glückwunsch noch schnell.
Vielen Dank.
Zu unserem nächsten Thema. Rund 24 Milliarden Euro, so hoch ist der Fehlbetrag für die Pflegeversicherung langfristig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht, den das Bundeskabinett heute verabschiedet hat. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD meinte, es sei hohe Zeit zu handeln, denn die Zahl der Pflegebedürftigen in den vergangenen Jahren sei explosionsartig gestiegen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Der Bericht schildert auf mehr als 130 Seiten Deutschlands Pflegeproblem. Das ist geprägt von Belastungen während der Corona-Pandemie und vor allem durch einen anhaltend starken Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen. Die Kosten explodieren. Ein Weiter-so ist nicht möglich. Das weiß auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD.
Ohne Reformen würde die Pflegeversicherung teurer werden, der Beitragssatz würde steigen.
5 Ministerien haben an dem Bericht mitgearbeitet. Neben dem Gesundheits- auch das Finanz- und Wirtschaftsministerium und auch die Bundesländer. In dem Papier zur Pflege werden unterschiedliche Szenarien bis zum Jahr 2060 durchgerechnet. Stets kommt eine Finanzierungslücke in Milliardenhöhe heraus. Darauf will die Bundesregierung reagieren, sagt Lauterbach. Etwa durch mehr Vorbeugemedizin. Viele Pflegefälle seien vermeidbar, etwa Herz-Kreislauf- oder Demenzerkrankungen. Und
schließlich werden wir uns auch mit der Finanzierbarkeit der Pflege auseinandersetzen, werden Vorschläge dazu machen, wie die Pflegeversicherung solidarisch gut bezahlt werden kann.
Nach der Sommerpause soll dafür ein Konzept vorgelegt werden, verspricht Lauterbach. Ein Gesamtkonzept auch zur Verbesserung der Pflegeangebote und auch für mehr Pflegepersonal. Noch in dieser Legislaturperiode soll dann eine umfassende Pflegereform vorgestellt werden. Allerdings, wie die im Detail aussehen wird, lässt der Minister noch offen.
Ich möchte über die Einzelheiten der Komponenten hier nicht spekulieren, aber ganz klar ist, wir sind hier vor einer Herausforderung, die aber auch lösbar ist.
Der Kommissionsbericht nennt verschiedene Modelle, wie die Pflege in Zukunft finanziert werden könnte. Etwa eine Vollversicherung, die alle Pflegekosten übernehmen würde. Oder auch eine Kombination aus einer Pflegeversicherung, die nur für einen Teil der Kosten aufkommt, und einer privaten Zusatzversicherung. Innerhalb der Ampelparteien gehen die Vorstellungen über die Varianten weit auseinander. So sagt die liberale Gesundheitspolitikerin Christine Lüttke.
Zusätzlich zu der gesetzlichen Pflegeversicherung, der sozialen Pflegeversicherung plädieren wir für ein System der zusätzlichen privaten Vorsorge, auch die dann auch verpflichtend sein kann und aber vor allem kapitalgedeckt sein muss, damit wir mit wenig Mitteleinsatz auch ein gutes Ergebnis rausbekommen.
Das Modell einer solchen privaten Zusatzversicherung schmeckt den Grünen gar nicht. Deren Gesundheitsexperte Janosch Dahm macht deutlich:
Es ist ein Trugschluss zu glauben, wenn wir hier Risiken einfach in den privaten Bereich verschieben, dass sie uns nicht als Bumerang an anderer Stelle, als Kosten im Gesundheitswesen beispielsweise, wieder einholen. Wir tun also gut daran, ein Modell in Zukunft auf den Weg zu bringen, was eben die Risiken aller Menschen für Pflegebedürftigkeit hinreichend absichert.
Die finanzielle Not bei der Pflegeversicherung wird groß. Bei dieser Diagnose herrscht Einigkeit. Aber wie das Problem zu lösen ist, darüber dürfte in den kommenden Wochen und Monaten intensiv gestritten werden. Minister Lauterbach gibt sich dennoch optimistisch.
Die Ampel hat dafür Ideen und auch die politische Kraft.
Ob die Pflegereform wirklich noch vor der nächsten Bundestagswahl kommt, ist ungewiss.
Dietrich Karl Meurer war das. Zwei Finger zusammengelegt mit dem Daumen, die beiden anderen Finger nach oben gestreckt. Das ist der sogenannte Wolfsgruß, anhand dessen sich rechtsextreme Anhänger der sogenannten Grauen Wölfe zu erkennen geben. Und genau diese Geste hat der türkische Nationalspieler Merih Demiral bei seinem zweiten Tor gestern im Achtelfinale gegen Österreich gemacht. Die UEFA untersucht den Fall. Ankara hat den deutschen Botschafter einbestellt. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte am Abend der ARD in Bezug auf den sogenannten Wolfsgruß:
Es ist eine rechtsextremistische Geste und die hat in deutschen Stadien nichts zu suchen.
Das Handzeichen, das der türkische Nationalspieler Demiral bei einem Torjubel gezeigt hatte, gilt als Symbol der Grauen Wölfe. Die Bewegung hat in Deutschland rund 12.500 Anhänger. Faeser betonte:
Die Grauen Wölfe werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben sie fest im Blick und das ist auch die richtige juristische Herangehensweise. Und Sie wissen, über Verbote spreche ich öffentlich nicht.
Die Debatte um den Torjubel mit Wolfsgruß bei der Fußball-Europameisterschaft hat mittlerweile auch ein diplomatisches Nachspiel. Das Auswärtige Amt bestätigt, dass die Türkei heute den deutschen Botschafter einbestellt hat. Das Auswärtige Amt kündigte an, morgen, also am Donnerstag, den Vorfall auch mit dem türkischen Botschafter zu thematisieren. Derweil dauert die Untersuchung der UEFA an. Der türkische Fußballverband wollte sich heute nicht zu dem Thema äußern. Die Türkei spielt am Samstag im Viertelfinale gegen die Niederlande.
Philipp Eckstein war das. Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.38 Uhr. Willkommen zu unseren Kurzberichten. Russland setzt seine Mitarbeit in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus. Frank Eichmann.
Das vorübergehende Aus beschlossen beide Parlamentskammern jeweils ohne Gegenstimmen. Absolute Russlandfeindlichkeit, Doppelstandards, Diskriminierung und die fehlende Bereitschaft zu substanzieller Diskussion unterstellen die russischen Politiker der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Bei den Ereignissen in der Ukraine würden Ursache und Wirkung verwechselt und, so wörtlich, der Verherrlichung der Nazis und ihrer Komplizen keine Beachtung geschenkt. Es gehört in Russland zur offiziellen propagandistischen Rechtfertigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine, die dortige Regierung als Neonazis zu diffamieren. Eine Rückkehr in die Parlamentarische Versammlung der OSZE sei möglich, wenn sich dort vernünftige Kräfte durchsetzten und die russophoben diskriminierenden Ansätze zur Lösung europäischer Sicherheitsprobleme überdacht würden, so die russische Erklärung, in der sich kein selbstkritisches Wort zum Krieg findet. Mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE hat Russland ein Gremium verlassen, in dem sich seit seiner Gründung vor über 30 Jahren Abgeordnete aus den über 50 OSZE-Mitgliedstaaten gemeinsam für Dialog, friedliche Konfliktlösungen sowie den Schutz von Demokratie und Menschenrechten einsetzen.
Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den Einstieg der Lufthansa bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA. Jakob Meyer.
Damit die Lufthansa bei der staatlichen italienischen Fluglinie ITA einsteigen kann, müssen die Partner Start- und Landerechte am Mailänder Flughafen Linate an Wettbewerber abgeben. Eine weitere Voraussetzung ist, dass sie Konkurrenten Starthilfe geben auf Strecken zwischen Italien und Mitteleuropa. Außerdem soll es Verhandlungen über Kooperationen mit konkurrierenden Fluglinien bei Langstreckenflügen geben. Um wie viele Slots in Mailand es geht und welche Strecken konkret betroffen sind, kann die EU-Kommission nach eigenen Angaben nicht sagen, weil Vertraulichkeit vereinbart sei. Die Behörde hatte lange Bedenken, dass der Einstieg von Lufthansa bei ITER den Wettbewerb einschränken und zu höheren Preisen oder schlechterer Qualität führen könnte. Jetzt erklärt die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager, das Paket von Abhilfemaßnahmen stelle den Wettbewerb auf allen wichtigen Strecken sicher. Lufthansa-Chef Carsten Spohr spricht von einer hervorragenden Nachricht für ITER, Lufthansa und die Passagiere von und nach Italien. Der deutsche Konzern will nach eigenen Angaben die wirtschaftliche Situation von ITER Airways stärken und weiterentwickeln. Lufthansa übernimmt zunächst 41%, mit der Möglichkeit, später das gesamte Unternehmen zu kaufen.
Und jetzt kommen wir zur Börse in Frankfurt am Main mit Bianca von der Au.
Der DAX bleibt auf Zickzackkurs. So könnte man die Kursbewegungen diese Woche beschreiben. Nachdem es zum Beginn der Woche an der Frankfurter Börse aufwärts ging und gestern klar abwärts, ist der deutsche Leitindex heute wieder gestiegen, um fast 1,2% auf 18.370 Punkte. Aussagen des US-Notenbankchefs Powell beim Treffen der Notenbanker im portugiesischen Sintra wurden von Börsianern so gedeutet, dass der Leitzins in den USA eher früher als später gesenkt werde. Zusätzlich bestätigten Konjunkturdaten aus den USA das Bild einer wirtschaftlichen Abkühlung, etwa die Zahlen zu neuen Stellen, die etwas geringer ausfielen als von Ökonomen erwartet. In den USA, wo die Börsen heute wegen des morgigen Feiertags 4th of July, dem Unabhängigkeitstag, früher schlossen, waren bis auf den Dow Jones die großen Indizes ebenfalls im Plus. Unter den Einzelwerten stach hierzulande Rheinmetall hervor. Der Rüstungskonzern kündigte eine Kooperation mit dem italienischen Konkurrenten Leonardo an. Die Rheinmetall-Aktie kletterte um 4,8% an die DAX-Spitze. Im MDAX waren Papiere der Lufthansa gefragt, nachdem die EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme des Konkurrenten ITER Airways, der ehemaligen Alitalia, gegeben hatte.
23.42 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk. Gut 33% der Stimmen, so viele erzielte der extrem rechte Rassemblement National von Marine Le Pen bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag in Frankreich. 39 Kandidatinnen und Kandidaten des RN errangen ihr Parlamentsmandat bereits im ersten Anlauf. Die große Frage ist nun, wird es den Parteien der Mitte und der Linke gelingen, in den Wahlbezirken, die noch offen sind, eine gemeinsame Front gegen den RN zu formieren. Bis gestern Abend mussten die Kandidaten erklären, ob sie zugunsten des jeweiligen Konkurrenten verzichten. In rund zwei Drittel der noch umkämpften Wahlkreise ist das geschehen, aber eben nicht in allen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich zurückgezogen für die sogenannte Republikanische Front, das heißt dem Rassemblement National eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu erschweren. Obwohl so viele dem Aufruf, ihre Kandidatur niederzulegen, gefolgt sind, bleibt Premierminister Gabriel Attal alarmiert. Schauen wir uns die Kandidaten der extrem Rechten an. Mindestens einer von vier hat sich schon rassistisch, antisemitisch oder homophob geäußert. Gestern ist wieder bekannt geworden, dass eine RN-Kandidatin vor nicht langem stolz mit einer Hitler-Schirmmütze für ein Foto posiert hat. Das Risiko bei dieser Wahl ist, dass diese Kandidaten die Mehrheit in der Nationalversammlung haben und manche von ihnen in die Regierung kommen. Attal hofft noch immer auf eine Chance zum Regieren mit wechselnden Mehrheiten, was sich bislang aber nicht abzeichnet. Gefragt nach einer möglichen großen Koalition, antwortet Grünen-Chefin Marine Tondelier, die zum linken Bündnis Neue Volksfront gehört. Im ersten Wahlgang haben viele Franzosen uns gewählt und auch der Rest wünscht sich mehr soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Es ist also klar, dass die Politik in diesem Land nicht weitergehen kann wie zuvor und es keinen Premierminister von den Macronisten geben wird. Aber wir müssen Lösungen finden und einige aus den Mitte-Rechts-Parteien müssen uns sagen, wie sie in unserem Sinne arbeiten wollen. Für die Stichwahl am Sonntag geben Präsident Macron und Premierminister Attal das Motto vor: keine Stimme für den RN. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire oder der ehemalige Premierminister Edouard Philippe sind ebenso dagegen, Kandidaten des linkspopulistischen La France Insoumise zu wählen. Diese sind Teil des linken Bündnisses Neue Volksfront, dem unter anderem die Sozialisten angehören. Für sie kandidiert auch Ex-Präsident François Hollande. Er ärgert sich über den Schlingerkurs im Lager des Präsidenten.
Il peut y avoir des divergences, j'en ai avec
Natürlich habe ich Differenzen mit La France Insoumise, aber es kann doch keinen Zweifel daran geben, dass die extrem Rechte eine Bedrohung für unsere Freiheit ist und für die Grundrechte, für die Frauenrechte und für unseren Platz in Europa. Man muss automatisch gegen rechts wählen. Wenn man das von Fall zu Fall entscheidet, verliert man. Der Politikwissenschaftler und Meinungsforscher Jérôme Fourquet bestätigt, dass es nun für den RN schwieriger wird, die absolute Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung zu erreichen. Genaue Vorhersagen seien aber schwierig. Die sogenannte Republikanische Front, die den RN verhindern soll, sei über die Jahrzehnte immer schwächer geworden. Fourquet beschreibt die Stimmung im Land. Die Schockstarre und die Wut dominieren bei den Wählern, die gegen den Rassemblement National sind. Auf der anderen Seite gibt es eine echte Hoffnung bei den RN-Wählern, die sagen, endlich kommen unsere Ideen an die Macht. Frankreich ist psychologisch sehr gespalten. Für Aufregung sorgt auch der Vorwurf von Marine Le Pen, Präsident Macron begehe einen Putsch in der Verwaltung, weil er Spitzenbeamte austausche. Der Verdacht, Macron besetze wichtige Positionen mit Loyalen, um vorauszugreifen, wenn es zu einer Kohabitation, in dem Fall dem RN in der Regierung, kommt. Le Pen lüge und manipuliere die Information, heißt es von Seiten der Regierung. Der Verfassungsrechtler Olivier Roucan erinnert: Es gibt regelmäßig im Frühling eine Welle von Nominierungen und jeder Präsident hat vor einer Kohabitation versucht, Netze von Vertrauten in der Verwaltung zu stärken. Das ist nicht neu. Deshalb von einem Putsch zu sprechen, ist sicher übertrieben.
Aus Paris war das der Bericht von Christiane Kess. Und eine Meldung aus Deutschland noch. Die Bundesanwaltschaft hat 4 mutmaßliche Mitglieder einer syrischen Miliz und einen mutmaßlichen Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festnehmen lassen. Mehr dazu von Max Bauer.
Festgenommen wurden 4 staatenlose syrische Palästinenser und ein Syrer. Die Festnahmen erfolgten in Berlin, in Frankenthal in Rheinland-Pfalz sowie in Beutzenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sollen im Auftrag des syrischen Machthabers Bashar al-Assad brutale Kriegsverbrechen verübt haben. So sollen sie im syrischen Bürgerkrieg Zivilisten getötet und Oppositionelle gefoltert haben. Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft ging das Regime in Syrien spätestens ab dem Frühjahr 2011 mit brutaler Gewalt gegen Kritiker und Oppositionelle im Land vor, mit dem Ziel, die damalige Protestbewegung zu unterdrücken und die Bevölkerung einzuschüchtern. Überall in Syrien wurden Oppositionelle inhaftiert, gefoltert und getötet. 4 der Festgenommenen sollen einer bewaffneten, regimetreuen Miliz angehört haben. Diese kontrollierte das Stadtviertel Al-Yarmouk in Damaskus, ein ehemaliges palästinensisches Flüchtlingslager. Es war ein Schwerpunkt der Proteste gegen den syrischen Diktator. Die Proteste im Stadtviertel wurden mit Gewalt niedergeschlagen, Demonstranten wurden gezielt erschossen, misshandelt und gefoltert. Im Jahr 2013 soll es in Damaskus zu einer Massenhinrichtung durch den syrischen Geheimdienst von mindestens 41 Zivilisten gekommen sein. Der Hauptbeschuldigte der heute Festgenommenen soll mehrere der Opfer dem Geheimdienst übergeben haben. Mit den Ermittlungen gegen die Beschuldigten in Deutschland hat Generalbundesanwalt Jens Rommel die Landeskriminalämter Berlin und Rheinland-Pfalz beauftragt. Bei der strafrechtlichen Verfolgung kann sich die Bundesanwaltschaft auf das Völkerrecht und das sogenannte Weltrechtsprinzip stützen. Danach können schwere Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen auch außerhalb des Landes angeklagt werden, in dem sie eigentlich begangen wurden. Der Gedanke dahinter ist, Täter von solchen Taten sollen sich nirgendwo sicher fühlen, sie sollen auch in anderen Ländern angeklagt werden können. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird es höchstwahrscheinlich zu einer Anklage vor einem deutschen Gericht kommen. Es wäre nicht der erste Prozess. Es gab vom Oberlandesgericht Koblenz bereits einen großen Prozess gegen 2 Syrer, der 2022 zu Ende ging, mit hohen Haftstrafen für die Angeklagten. Dieser Prozess in Koblenz war das erste Strafverfahren weltweit, bei dem das Staatsfoltersystem in Syrien vor einem Gericht verhandelt wurde. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt läuft derzeit ein Prozess gegen einen syrischen Arzt. Ihm wird vorgeworfen, in einem Militärkrankenhaus syrische Oppositionelle gefoltert zu haben.
Informationen waren das von Max Bauer.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Wir haben schon darüber berichtet, über den Wolfsgruß beim Torjubel gestern im Achtelfinalspiel der Türkei. Sabine Lercher aus unserer Sportredaktion. Aber die Geste, die sorgt nicht nur politisch für Diskussionen.
Nein, die Geste wird ganz unterschiedlich von den türkischen Fans hier in Deutschland bewertet. Manche Fans zeigen sie auch beim Autokorso nach dem Achtelfinalsieg zum Beispiel. Andere kritisieren das Verhalten. Und der Spieler selbst, der türkische Verteidiger Meri Demiral, sieht in seiner Geste noch eine ganz andere Botschaft.
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Das sieht der Sozialpädagoge Burak Yilmaz ganz anders. Er ordnet im Interview mit dem Deutschlandfunk die Geste so ein.
Also ich finde diese Erklärung einfach absolut falsch, weil das ist nicht eine Geste der Türken, sondern eine Geste der türkischen Faschisten, also der Grauen Wölfe. Und da versucht der Demiral eigentlich rechtsextreme Positionen auf die gesamte türkische Gesellschaft zu übertragen.
Die UEFA hat jetzt eine Untersuchung gegen Demiral eingeleitet. Von einer Verwarnung bis zu einer Sperre für das nächste Spiel oder auch das restliche Turnier ist alles möglich. Sportlich geht die EM am Freitag mit den Viertelfinalspielen weiter. Sie soll ja die nachhaltigste EM aller Zeiten werden. Viele Teams nutzen aber trotzdem oft das Flugzeug. Und auch beim DFB wird das Flugzeug genutzt, und zwar von Verbandspräsident Bernd Neuendorf. Der nutzt immer mal wieder privat. Wie passt das zum DFB-Image zusammen? Darüber habe ich vor der Sendung mit DFB-Experte Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie diese Flugreisen mit dem neuen Nachhaltigkeits-Image des DFB zusammenpassen.
Ja, also gar nicht. Das ist sogar ein diametraler Widerspruch zu alledem, was der angebliche runderneute Fußballbund unter Präsident Bernd Neuendorf sich auf die eigenen Fahnen geschrieben hat. Und ein so privilegierter Reisestil steht hier in klarem Gegensatz zu all den ökologischen Achtsamkeitsformeln des DFB. Ich erinnere nur daran, dass der EM-Turnierchef Philipp Lahm demonstrativ und schmerzfrei mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, sondern er stellt auch einen Kulturbruch dar. Die Amtsvorgänger von Neuendorf, die früheren Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel, die waren nie mit Privatjets unterwegs.
Und was sind das für Flüge, die jetzt der neue DFB-Präsident mit dem Privatjet unternimmt?
Dazu will sich der DFB interessanterweise auch auf wiederholte Nachfrage nicht äußern. Ebenso wenig auf die konkrete Frage, ob der Präsident mit deutschen, aber auch mit ausländischen Gastgebern geflogen ist und wann die Reisen stattgefunden haben, wohin sie gegangen sind. All das könnte die Angelegenheit jetzt noch ziemlich kompliziert werden lassen, und zwar für die Verbandsspitze selbst. Denn wenn diese Dinge nicht klar mit der eigenen Compliance-Abteilung abgeklärt worden sind, könnte daraus ein Fall für die Ethikkommission erwachsen, zumindest für die. Bisher hat der DFB nur erklärt, dass seine Compliance-Abteilung derartige Flüge zuvor grundsätzlich als genehmigungsfähig bewertet habe. Das klingt aber ein bisschen so, als hätte die eigenen Compliance-Leute da eine einmalige, also eine grundsätzliche Genehmigung erteilt. Aber auch hier gibt der DFB auf Nachfrage keine Präzisierung.
Der DFB hat ja jetzt auch nicht so eine rosig finanzielle Vergangenheit. Also er hatte diverse Probleme mit dem Finanzamt und auch Geldsorgen. Da stellt sich ja jetzt schon auch die Frage, wer zahlt eigentlich diese Privatjetflüge? Es gibt noch viele offene Fragen, was die Flüge von DFB-Präsident Bernd Neuendorf angeht. Und vor allem hat der DFB dazu noch nicht richtig Stellung bezogen.
Sabine Lerche war das. Schönen Dank für den Blick zur Europameisterschaft. Und jetzt fehlt hier noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt heute von Jan Altmann und präsentiert von Agnes Pollner.
Kommentiert wird unter anderem der Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung zu den Lebensverhältnissen in Deutschland. Die Tageszeitung erläutert: Nun kann jeder Bürger nachlesen, wie die Versorgung mit KinderärztInnen in seinem Landkreis ist, wie die Feinstaubbelastung oder die Entwicklung der Gewerbesteuer. Kurz, wie lebenswert es in seiner Region ist. Zusammenfassend gibt es endlich mal gute Nachrichten. Die Lebensverhältnisse gleichen sich an. Die Frankfurter Rundschau resümiert: Die Schere geht nicht auseinander, sie geht zusammen. Und das auch noch in zentralen Bereichen wie Arbeitslosigkeit, Steueraufkommen, Kriminalität oder Lebenserwartung. Die Faktenlage ist eindeutig. Deutschlands benachteiligte Regionen holen auf.
Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, die Entwicklung habe auch mit kluger Standortpolitik in den Ländern zu tun. Mit dem Ergebnis, dass man vielerorts beides haben kann: naturnahes ländliches Leben und gute Infrastruktur. Diese Wahlfreiheit zu erhalten und zu fördern, ist zu Recht in der Verfassung verankert. Die Neue Osnabrücker Zeitung gibt zu bedenken, es gebe weiterhin einzelne Landstriche, die von Wegzug, Überalterung und nachlassender Infrastruktur besonders betroffen sind. Selbst im prosperierenden Bayern und in manchen Regionen Niedersachsens gibt es sogenannte strukturschwache Gegenden, die Fördermittel erhalten. Von Aufgeben kann also keine Rede sein. Die Stuttgarter Zeitung äußert sich zu dem türkischen Fußballnationalspieler Demiral, der nach dem Sieg im EM-Achtelfinalspiel gegen Österreich den sogenannten Wolfsgruß gezeigt hatte. Wenn Demiral seine türkische Identität als Grund dafür nennt, dass er spontanen Torjubel in ein alles andere als spontanes Bekenntnis zu seinem extremen Nationalismus ummünzt, stellt sich die Frage, wen will er für blöd verkaufen? Die Allgemeine Zeitung aus Mainz stellt fest, es ist nicht der einzige Vorfall rechtsextremistischer Propaganda bei dieser EM und wird vermutlich auch nicht der letzte bleiben. Rassismus und Rechtsextremismus sind in der europäischen Fußballkultur fest verankert. Der Tagesspiegel verweist auf die Regeln der Europäischen Fußballunion. Alle Spieler aller Nationen sind verpflichtet, die allgemeinen Grundsätze zu achten. Sie lauten: Verhalte dich anständig, nutze eine Sportveranstaltung nicht für unsportliche Äußerungen, bringe den Fußballsport nicht in Verruf. Alles das hat Demiral missachtet. Die Westdeutsche Zeitung aus Wuppertal findet, dass die UEFA den Fall untersuche, sei sehr spannend. Wie will sie sanktionieren, was gar nicht unter Strafe steht? Den Herren in Lausanne wird vermutlich schon etwas einfallen. Ein bisschen schimpfen, ein bisschen Geldstrafe.
Soweit die Presseschau, präsentiert von Agnes Pollner. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten gibt's hier Fazit mit Marietta Schwarz. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihr Interesse Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen eine angenehme Nacht.